Die Bibelkritik behauptet ja häufig, dass die verschiedenen Auferstehungsberichte nicht zusammenpassen, sich sogar widersprechen. Wir werden heute in der Predigt hören, dass sie sehr wohl zusammenpassen. Ich habe vorhin schon den Auferstehungsbericht aus dem Lukas-Evangelium gelesen und lese jetzt den entsprechenden Bericht aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen.
Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Ostergemeinde, keine Drohung ist so wirksam wie die Todesdrohung. Genau mit dieser Begründung halten ja einige Staaten, wie zum Beispiel Virginia oder Oklahoma in den USA, an der Todesstrafe fest. Weil sie sagen, keine andere Drohung kann eine so starke Abschreckungswirkung erzielen und entfalten für potenzielle Straftäter wie eben die Todesdrohung. Und das gilt nicht nur für Straftäter. Bestimmte Entwicklungen der letzten 2 Jahre wären auch bei uns nicht denkbar gewesen, wenn es nicht gelungen wäre, in weiten Teilen der Bevölkerung das Gefühl einer außergewöhnlichen Bedrohungslage zu verankern, bis hin zu Todesangst. Konsumfreudige Menschen haben plötzlich drastische Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit hingenommen, nicht nur für sich selbst, sondern sogar für ihre Kinder. Wie wurde es möglich, dass Eltern so etwas mitmachen? Angehörige haben es respektiert, dass ihre sterbenden Eltern und Großeltern in Pflegeheimen und Hospizen einsam die letzten Tage durchleiden mussten. Und es hatte den Anschein, dass eine breite Mehrheit der Gesellschaft das duldete, wenn nicht sogar befürwortete. Wie kann das sein? Ausgelöst wurde diese Dynamik durch Drohungen. Drohungen, die ihre zerstörerische Kraft aus der Drohung aller Drohungen bezogen, der Todesdrohung. Wir erinnern uns wahrscheinlich noch an die Warnung des bayerischen Ministerpräsidenten: Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen, das wurde von der Welt etwa am 25. November 2020 so berichtet, die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen sei so hoch, als würde täglich ein Flugzeug abstürzen. ein martialisches Bild. Dabei ließ der Ministerpräsident unberücksichtigt, dass im statistischen Mittel seit vielen Jahren, um jetzt im Bild zu bleiben, täglich mehrere Flugzeuge abstürzen. Nämlich man geht von ca. 2600 Toten pro Tag aus. Und er ließ ebenfalls unberücksichtigt, dass es auch 2020 zu keinem Zeitpunkt eine Übersterblichkeit gegeben hatte. Dass also faktisch keineswegs mehr Menschen starben, als nach den soziologischen Daten zu erwarten gewesen wäre, wenn man an die Alterspyramide und all das denkt. Die Todesdrohung wirkte dennoch. Und das lernen wir nicht erst aus der jüngeren Geschichte. Wer diesen Schlüssel in die Hand bekommt, gewinnt Macht über Menschen. Und darum ist Ostern eine Kampfansage. Ostern ist eine Kampfansage an alle, die mit Todesdrohungen Macht über uns gewinnen wollen. Weil das, was an Ostern geschah, die Macht des Todes bedroht. Ich sage das nochmal, eine Kampfansage an alle, die mit Todesdrohungen Macht über uns gewinnen wollen, weil das, was an Ostern geschah, die Macht des Todes bedroht und der Macht des Todes den Boden unter den Füßen wegzieht. Und genau das sagt die Bibel, zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 15, Hebräer 2, Vers 15, da heißt es, Jesus erlöste die, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Das schreibt der Hebräerbrief vor knapp 2000 Jahren. Und er erklärt damit vieles von dem, was in den letzten 2 Jahren in unserer Gesellschaft passiert ist. Die Furcht vor dem Tod. Im ganzen Leben Knechte sein mussten. Die Furcht vor dem Tod versklavt uns. Die Furcht vor dem Tod knechtet uns. Sie raubt uns die Freiheit. Sie macht uns zu willfährigen Opfern und Untertanen. Aber Jesus hat dem ein Ende gemacht. Jesus hat dem Tod den entscheidenden Stachel gezogen. Oder wie jemand sagte, Jesus hat dem Tod ein Loch in die Pauke gehauen. Wodurch? Durch eine Machttat. Durch ein konkretes Ereignis in Raum und Zeit. Und dieses Ereignis hat die Machtverhältnisse grundlegend umgestürzt. Dieses Ereignis hat denen, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten, das Tor zur Freiheit aufgerissen. Und darum kommt es für uns und für unsere Zeitgenossen entscheidend darauf an, dass wir Gewissheit über dieses Ereignis bekommen. Dass wir persönlich Zugang zu diesem Ereignis finden. Dass wir Anschluss bekommen an die befreiende Dynamik, die von diesem Ereignis ausgeht. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und die entscheidende Brücke dorthin zu diesem Ereignis sind verlässliche Zeugen. Zeugen, deren Aussagen wir in seriösen Quellen überliefert bekommen. Und genau so sagt es ja das Programm des Lukas, das für alle Evangelien gilt. In Lukas 1, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Ereignissen, die unter uns vollbracht wurden, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe. Es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Lukas verwendet dort das griechische Wort akribos. Daher kommt unser Wort akribisch. Genau, präzise, detailgetreu. Und im ersten Kapitel des Folgebandes von Lukas, nämlich der Apostelgeschichte, sagt er in Vers 3, Apostelgeschichte 1, Vers 3, den Aposteln zeigte Jesus sich nach seinem Leiden durch viele Beweise. Da steht wirklich das griechische Wort für Beweise. Durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Nun wissen Sie alle, dass es um die Auferstehung, um die Zeugen, um die Quellen, die darüber berichten, von Anfang an massive Kämpfe gab. Schon die römische Besatzungsmacht hatte so viel Angst vor dem noch toten Jesus, dass man sein Grab durch Soldaten bewachen ließ. Und zwar mit der offiziellen Begründung, man dürfe auf keinen Fall zulassen, dass es zu einem Leichenraub käme, der dann nachträglich als Auferstehung verkauft werden könnte. Und daran sehen Sie, die potenziellen Zeugen standen von Anfang an unter scharfer Beobachtung. Das wäre, was die Gegner damals nicht wussten, eigentlich nicht nötig gewesen, weil sie zu dem Zeitpunkt ja selbst nicht mehr an eine Zukunft von Jesus glaubten, weil sie ja selbst schon längst die Flinte ins Korn geworfen hatten. Sie mussten nach der Auferstehung ja selber erst mühsam davon überzeugt werden, dass diese wirklich geschehen war. Aber das ist ja oft so. Je schwieriger so ein Überzeugungsprozess verläuft, je mehr Hindernisse dabei überwunden werden müssen, umso stärker ist am Ende die Klarheit und die Gewissheit. Und genau so war es bei diesen Zeugen. Bei den Augenzeugen war die Gewissheit so stark, dass diese noch Jahrzehnte später bereit waren, für ihre Überzeugung das Martyrium zu erdulden. Sie verkündeten den Auferstandenen auch dann noch, als man sie dafür aufs Schafott brachte. Und für uns kommt es also auf diese Augenzeugen an, auf ihre Dokumente. Und darum lautet unser Thema heute Morgen: Zuverlässig? Fragezeichen. Passen die Osterberichte zusammen? Wie existenziell diese Frage ist, zeigt das Beispiel einer Religionslehrerin, das hier für viele ähnliche Dramen stehen kann. Diese Dame hatte während ihres Studiums das Vertrauen in die Quellen des Neuen Testaments verloren. Und das hatte ihrem Christsein den Boden unter den Füßen weggezogen. Als man ihr beibrachte, dass es sich bei der Auferstehung Jesu, wie ihre Lehrer das sagten, nicht um eine historische Tatsache handele, sondern nur um eine legendäre Überlieferung, um subjektive Glaubenszeugnisse, da habe sie 3 Tage lang geweint. Und dann hat sie sich geschworen, meine künftigen Schüler sollen besser auf diese Enttäuschung vorbereitet werden als ich. Und deshalb werde ich ihnen so früh wie möglich den, wie sie meinte, wahren christlichen Glauben beibringen. Und ich werde Ihnen sagen, dass die Berichte über die Auferstehung Jesu eben nicht wahr sind, sondern durchsetzt mit vielen Widersprüchen. Diese Lehrerin ist ein Beispiel für jene Menschen, die so gern glauben wollen, aber nicht mehr glauben können, weil ihr Vertrauen in diese Quellen zerstört worden ist. Und einige werfen dann nach einer solchen Erschütterung den gesamten Glauben über Bord. Andere machen aus der Not eine Tugend, wie etwa der Schriftsteller und Humorist Wilhelm Busch, also nicht der Pfarrer Wilhelm Busch, sondern der Schriftsteller Wilhelm Busch. Er sagte, Zitat, das Christentum ist einfach. Der Glaube an den Vater und die Nächstenliebe. Wir müssen von dem Ewigen in Bildern reden. Jesus selbst hat keine Dogmen aufgestellt, sie vielmehr abgelehnt. Die Legenden und Dogmen sind durch die historische Entwicklung von Paulus an und im Johannesevangelium dazugekommen. Es steckt viel Poesie darin, aber es kommt auf die innere Wahrheit an, mehr als auf die äußeren geschichtlichen Tatsachen. Über die innere Wahrheit des Christentums werden sie nicht hinauskommen. Zitat Ende. Innere Wahrheit, das meint den Rückzug ins Subjektive. Den Rückzug auf eine subjektive Spiritualität. Dorthin den Rückzug, wo es eben nicht zum Zusammenstoß mit der äußeren Wirklichkeit kommt. Aber liebe Leute, was kann das helfen, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Und Sterben ist eine knallharte Realität, die vor der inneren Wahrheit nicht Halt macht. Und was dann? Und deswegen trägt so ein Glaube, wie Wilhelm Busch ihn beschrieben hat, der Schriftsteller, eben nicht, wenn es wirklich drauf ankommt. Deshalb müssen wir so genau wie möglich wissen, was an diesem ersten Tag der Woche wirklich passiert ist. Ob das der Wirklichkeit standhält. Und dazu gibt es nun reichlich Informationen. In den 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und in 1. Korinther 15. Ich möchte Ihnen den Vorschlag machen, dass Sie in den nächsten Tagen all diese Kapitel selber lesen. Wir haben Ihnen zu diesem Gottesdienst auch eine Übersichtsdarstellung vorbereitet über den Ablauf der Osterereignisse. Sie finden diese Darstellung auch verlinkt mit dem YouTube-Video. Sie finden diese Darstellung auch zum Download bereitgestellt auf der Homepage beg-hannover.de. Also es gibt viele Möglichkeiten, da heranzukommen. Und das ist meine dringende Bitte an Sie. Lesen Sie das selber. Vollziehen Sie das nach. Schauen Sie in die Quellen hinein. Und dann werden Sie sehen, diese Quellen vermitteln in ihrer Zusammenschau ein farbiges Bild von den Ereignissen. Wenn man die Texte miteinander ganz gezielt vergleicht, ja, dann stößt man auf einige Spannungen zwischen den Schilderungen. Nicht, was die große Linie angeht und das Gesamtgeschehen, aber bei einigen Details. Und Kritiker haben das seit dem 18. Jahrhundert vor allem so interpretiert. Federführend war unter anderem Gotthold Ephraim Lessing, der dazu die Fragmente eines Reimarus veröffentlichte. Und Lessing sagte, das zeige ihm die Fragwürdigkeit der Quellen. Wer sich widerspreche, von dem könne man keine soliden historischen Informationen erwarten. Und diese Position hat sich weitgehend in der Bibelkritik durchgesetzt, sodass eben auch Religionslehrerinnen wie die beschriebene das so erfuhren und glaubten. Aber interessanterweise, es waren gerade Historiker wie Hugo Staudinger etwa oder Literarhistoriker wie Wolfgang Schadewald und viele andere, die die Theologen darauf hinwiesen, Leute, passt auf. Euer theologisches Verständnis von Historie ist eigentlich nicht so sehr historisch. Denn der Befund, dass die Texte nicht so glatt gebügelt sind, ist unter historischen Gesichtspunkten eher ein Hinweis auf ihre Echtheit. Da hat sich eben nicht ein frühchristlicher Redakteur, sagen wir mal um 80 nach Christus, hingesetzt und hat dann aus den vorhandenen Quellen so eine Einheitsversion zurechtgeschnitten und schön poliert und schön rund gemacht. Das müsste einen aufmerken lassen. Aber diese unabhängigen Berichte, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, 1. Korinther 15, wurden offensichtlich so, wie sie waren, wenn ich das so sagen darf, unfrisiert überliefert. Lieber hat man einige scheinbare, vordergründige Spannung hingenommen, als die Texte gewaltsam zu harmonisieren. Und dieser Umstand macht die Quellen für den Historiker eher glaubwürdiger. Was aber ist nun wirklich passiert in jenen Tagen? Wie lassen sich diese Befunde erklären? Gute Hilfe bieten dazu unter anderem zwei Bücher, die sich genau dieser Frage stellen. Das eine ist von dem Bremer Pfarrer Carsten Bürgener, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, seit vielen Jahren immer wieder in neuer Auflage erschienen. Und das andere von John Wenham, dem englischen Neutestamentler, Easter Enigma, also das Rätsel Ostern, so kann man übersetzen, Are the Resurrection Accounts in Conflict? Gibt es einen Konflikt zwischen den verschiedenen Osterberichten? Zwei hervorragende Beiträge zu diesem Thema und beide Forscher, das ist spannend, sind nicht von Anfang an dieser Überzeugung gewesen, dass die einzelnen Quellen sich wie Puzzleteile zu einem stimmigen Ganzen zusammenfügen lassen. Wenham etwa war eine Zeit lang in Jerusalem und hat dann diese Zeit genutzt, um noch einmal vor Ort auch die Rahmenbedingungen, soweit das eben möglich war, zu rekonstruieren. Und er schreibt in seinem Buch auf Seite 11, dass ihn dann eine unstillbare Wissbegier drängte, zu verstehen, zu ergründen, wer wie vorgegangen war und warum jeder Autor genau das geschrieben hatte, was er schrieb. Und Wenham fährt fort, indem ich alles las, was ich dazu finden konnte und den griechischen Text sorgfältig studierte, kamen allmählich immer mehr Teile des Puzzles zusammen. Jetzt scheint es mir so zu sein, dass diese Auferstehungsberichte in erstaunlicher Weise die typischen Merkmale akkurater und unabhängiger Berichte aufweisen. Oberflächlich betrachtet sind sie sehr verschieden. Aber bei genauer Untersuchung fügen sich die Details Schritt für Schritt zusammen. John Wenham. Und wir wollen das jetzt an einigen wenigen Beispielen kurz aufleuchten lassen. Deswegen haben wir Ihnen extra dieses Überblickspapier ausgehändigt, damit Sie das für sich dann nochmal in Ruhe weiter studieren können. Zunächst mal die Frage, welche Frauen kamen am Ostermorgen eigentlich zum Grab? Also Markus 16 zum Beispiel sagt in den ersten beiden Versen, als der Sabbat vorüber war, also der Samstagabend, da kauft Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, als sie noch unterwegs waren, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Johannes, Kapitel 20, richtet den Blick nur auf Maria Magdalena. Johannes schreibt, Am ersten Tag der Woche geht Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein weg war. Das ist die Perspektive der Maria. Allerdings steht dann in Vers 2 schon, als sie den Jüngern berichtet, dass sie sagt, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Schon in diesem Wir aus Vers 2 wird deutlich, dass sie mit mehreren unterwegs gewesen war. Und auch die Zeitangaben ergänzen sich. Beim Aufbruch bei Maria heißt es, als es noch finster war, also gewissermaßen im Morgengrauen. Und in Markus 16, Vers 2 steht, dass sie zum Grab kommen, als die Sonne aufgeht. Also in dieser Zwischenzeit ereignen sich eben genau diese Ereignisse. Und das heißt, erst wenn man die Berichte nebeneinander legt, ergibt sich ein Gesamtbild. Und darum hat Gott offensichtlich dafür gesorgt, dass wir alle diese Berichte bekommen. Nun ist noch etwas wichtig zum Verständnis. Die einzelnen Evangelisten behaupten nicht, ein umfangreiches Protokoll zu erstellen, in dem jede Kleinigkeit auftaucht. Das war nicht ihre Absicht, das war nicht ihre Aufgabe. Aber sie beanspruchen vollständige Wahrhaftigkeit. Das heißt, was wir schreiben, die Fakten, die wir mitteilen, die stimmen. Die sind richtig, die sind zuverlässig. Und deshalb können wir auch erwarten, dass diese verschiedenen Aspekte, die jeder beiträgt, sich gegenseitig ergänzen. Und dann ergibt sich, Sie können das hier nachlesen, eben für diese ersten Minuten und Stunden etwa folgendes Bild. Einige Frauen gehen früh morgens zum Grab. Als die Frauen sich dem Grab nähern, sehen sie den weggerollten Stein. Maria Magdalena kehrt sofort um und informiert Petrus und Johannes in dessen Haus darüber, dass der Stein weggerollt wurde. Sie vermutet Leichendiebstahl. Die andere Maria und Salome bleiben beim Grab. Johanna und eventuell weitere Begleiterinnen, die etwas später aufgebrochen waren, kommen dazu. Die Frauen betreten die Grabhöhle. Und dann erscheinen zwei Engel den Frauen und sagen ihnen, dass Jesus auferstanden ist. Carsten Bürgner nennt diese Art der Berichterstattung die Methode der unvollständigen Personenangaben. Die Methode der unvollständigen bzw. Personen- und Detailangaben. Das ist ganz üblich. Man kann diese Vorgehensweise bis heute etwa bei Berichten über Sportereignisse finden, wo wir das ganz normal finden. Ich mache mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine Meldung über, sagen wir mal, einen hannoverschen Trainer, dem die Entlassung droht. Ich weiß nicht, zurzeit ist es, glaube ich, nicht so, aber das kann sich in Hannover immer sehr schnell ändern. Und dann würde die Meldung folgendermaßen lauten. Trainer XY saß auch bei den 90 Minuten gegen Hamburg noch auf der Trainerbank von Hannover 96. Das heißt auf Deutsch gesagt, er hatte seinen Job noch nicht verloren. Trainer XY saß auch bei den 90 Minuten gegen Hamburg noch auf der Trainerbank von Hannover. Ja, aber neben ihm saßen dort auch noch andere. Es saßen die Ersatzspieler da, es saß die medizinische Abteilung wahrscheinlich da, es saß möglicherweise der Sportdirektor da. Das alles aber wird nicht genannt. Ist das deswegen unzuverlässig? Und wenn da steht, er saß bei den 90 Minuten gegen Hamburg auf der Trainerbank, der Trainer hat garantiert nicht die ganzen 90 Minuten dort gesessen, ja? Der ist sicherlich immer wieder in der Coachingzone aufgestanden und hat mit den Armen gefuchtelt und sich bewegt und aufs Feld geschrien. Und trotzdem würde bei diesem Satz, er saß auch in den 90 Minuten gegen Hamburg noch auf der Trainerbank, niemals auf die Idee kommen, dem Journalisten vorzuwerfen, dass er falsch berichtet habe oder dass das Ganze historisch fragwürdig sei. Das sagt uns schon der ganz normale Menschenverstand und das sagt uns die Alltagserfahrung. Und genau so normal und richtig berichten die Evangelien über die Vorgänge am Ostersonntag. Und je näher wir an diese biblischen Berichte herangehen, umso klarer werden sie. Nächstes Beispiel. Von den Frauen zu den Engeln. Wie viele Engel sind nun beim leeren Grab gewesen? Matthäus 28,5 spricht von einem Engel, der vor dem Grab sitzt. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Markus 16, Vers 5 spricht von einem Engel, der ausdrücklich im Grab steht. Und Lukas 24, Vers 4 redet insgesamt von zwei Engeln, die auf die Frauen zutreten und ihnen ihre Botschaft mitteilen. Wo ist da das Problem, bitteschön? Ja, Lukas schreibt ja selbst, dass er die Augenzeugen befragt hat und er teilt das Gesamtergebnis mit. Zwei Engel. In historischer Hinsicht kein Problem. Und wenn wir mit dieser Offenheit und mit dieser Gründlichkeit an die Quellen herangehen, dann ergibt sich am Ende, und das ist das Ergebnis von Wenham und von Bürgener, ein sehr stimmiges und sehr aussagekräftiges Gesamtbild des Ostersonntags und auch noch einige Ereignisse zwischen Ostern und Himmelfahrt. Sie werden das auf dieser Liste dann sehen. Noch ein letztes Wort zu der Zeugenliste bei Paulus. In 1. Korinther 15, ab Vers 5, diese Zeugenliste beginnt folgendermaßen. Da berichtet er, dass Jesus gesehen worden ist von Kephas, also von Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen und so weiter und so weiter. Paulus behauptet bei dieser Zeugenliste nicht, dass es vorher keine Zeugen gegeben habe. Also er lässt dort die Frauen aus, aber er behauptet auch nicht, dass er eine vollständige Zeugenliste vorlegt, sondern was macht Paulus? Paulus veröffentlicht eine juristisch wasserdichte Zeugenliste mit ausgewählten Personen. Und dazu muss man eben wissen, dass die Aussagen von Frauen in der damaligen Welt nichts galten. Also nicht unter den Christen, aber in der säkularen Öffentlichkeit. Und deswegen konnten in eine juristisch relevante Zeugenliste nur Männer eingetragen werden. Und umso glaubwürdiger ist aber der Bericht über die Frauen als die ersten Zeugen der Auferstehung. Warum? Weil solche Frauen niemand erfunden hätte. Ja, von solchen Zeugen, also Frauen als erste Zeugen, das schreibt man nur auf, wenn es wirklich so gewesen ist. Das erfindet keiner. Halten wir also fest. Das Neue Testament dokumentiert glaubwürdig durch verschiedene Schriften unterschiedlicher Autoren. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus. Dass Jesus Christus wirklich und leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Und diesen Befund muss man sich stellen. Wissen Sie, und es zeugt auch nicht von intellektueller Redlichkeit, wenn einige einfach behaupten, ja, man könne hier nichts Genaues wissen und das sei alles im Dunkel. Und wenn Sie dann noch als Begründung angeben, die biblischen Texte würden ja selbst gar nicht den Anspruch erheben, solide und eindeutige Informationen zu vermitteln. Die wollten das ja gar nicht. Die wollten nur innere Glaubenseindrücke weitergeben. Also nur innere Wahrheiten. Und möglicherweise sogar noch in Form von Legenden. C.S. Lewis, der Literaturwissenschaftler in Oxford zunächst und dann später mit einem Lehrauftrag in Cambridge. C.S. Lewis hat diese These aus seiner fachlichen Perspektive heraus, ja, man kann einfach sagen, er hat sie zerlegt. Er schreibt in einem Aufsatz, Gott auf der Anklagebank, schreibt er Folgendes. Als Literaturhistoriker bin ich restlos davon überzeugt, dass die Evangelien keine Legenden sind. Sie sind nicht kunstvoll genug, um Legenden zu sein. Und dann bringt er ein Beispiel. Er sagt, in der Geschichte von der Ehebrecherin, also Johannes 8, wird uns erzählt, Jesus habe sich gebückt und mit dem Finger etwas in den Staub gekritzelt. Dieser Hinweis bringt nichts ein. Niemand hat je irgendeine Lehre darauf gegründet. Aber solch kleine, unbedeutende Details nur zu erfinden, das wäre literarisch ein ganz moderner Kunstgriff. Ist nicht die einzige Erklärung für diese Schilderung die, dass es sich wirklich so zugetragen hat? Der Schreiber erzählt es einfach, weil er es gesehen hat. Also Lewis sagt, das ist sozusagen literaturwissenschaftlich die einzig vernünftige Erklärung. Und dann bringt noch ein weiteres Beispiel, nämlich die Gespräche, die im Johannesevangelium geschildert werden zwischen Jesus und seinen Jüngern. Da sagt Lewis auch, das kann nicht erfunden sein, weil es diese Technik zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gab. Und er fährt dann fort, Gespräche, wie sie etwa im Johannesevangelium vorkommen, bis fast in unsere Zeit gab es so etwas einfach nicht. Erst vor etwa 100 Jahren mit dem Aufkommen des realistischen Romans fand das Gespräch Eingang in die Literatur. Also, weit ihrer Zeit voraus gewissermaßen. Und wieder, die einzige vernünftige Erklärung ist die, es wird dort von Johannes berichtet, weil es so war und weil er das mitbekommen hat. Und das ist die typische Vorgehensweise der Evangelien. Sie berichten, was war, was wirklich war. Aber sie machen zugleich ehrlich klar, dass sie damit auch andere überzeugen wollen. Fazit. Man kann zeigen, die Osterberichte passen in ihren Einzelheiten, auch in ihren Einzelheiten, glaubwürdig zusammen. Ja, sie geben uns erst in ihrer Zusammenschau ein vollständiges Bild der verschiedenen Ereignisse. Denken Sie an verschiedene Zeugen, die aus unterschiedlichen Perspektiven etwa einen Autounfall beobachten und das dann der Polizei gegenüber zu Protokoll geben. Da werden Sie teilweise sehr unterschiedliche Darstellungen finden, die sich erst in ihrer Zusammenschau wirklich zu dem Gesamtbild zusammenfügen. Und man muss sagen, beide Autoren, also sowohl Wenham als auch Carsten Bürgner, stimmen im Wesentlichen überein. Man muss auch sagen, sie schlagen nicht zu jedem einzelnen Punkt die gleiche Lösung vor. Manchmal gibt es zwei denkbare Erklärungen. Damit haben wir, kann man sagen, aus unserer begrenzten Perspektive noch nicht für jede Detailfrage die absolute Patentantwort. Muss auch gar nicht sein. Aber wir stehen an keinem Punkt dieser Texte vor einem unauflösbaren Widerspruch. Und deshalb nochmal, die Bibel braucht eine ehrliche, historische Rückfrage niemals zu fürchten. Warum? Weil der große Autor, weil Gott, der Autor hinter den Autoren, sich dafür verbürgt hat, seine Leser verlässlich zu informieren. Und deshalb, liebe Leute, können wir mit sehr guten Gründen davon ausgehen, dass die Berichte über die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eben nicht nur eine innere Wahrheit enthalten, sondern die ganze Wahrheit. Und damit wird Ostern nun zur Kampfansage. Zur Kampfansage an alle, die mit Todesdrohungen Macht über uns gewinnen wollen. Weil Jesu Auferstehung die Macht des Todes bricht ein für alle Mal und ihr den Boden unter den Füßen wegzieht. Allerdings ergeben sich aus der Auferstehung Jesu nun persönliche Konsequenzen. Konsequenzen, auf die sich jeder Mensch einstellen sollte. Und diese Konsequenzen möchte ich Ihnen zum Schluss noch benennen. Also die persönlichen Konsequenzen, die unvermeidlich gelten, wenn die Texte die Wahrheit sagen. Und sie sagen die Wahrheit. Das Erste. Die Auferstehung besiegelt Jesu Kreuz. Die Auferstehung ist, wenn Sie so wollen, Gottes abschließende Erklärung zu Karfreitag, wie ein Siegel. Mit der Auferstehung wird klar, ja, es ist alles wahr, was Jesus gesagt hat. Es ist alles gültig. Die Auferstehung ist Gottes Stempel auf den Sühnetod Jesu, über den wir vorgestern ausführlich gesprochen haben. Gottes Amtssiegel. Ja, der Gekreuzigte ist der Sieger. Der Gekreuzigte ist wirklich Gottes Sohn. Er ist Gott. Er hat das letzte Wort. Er ist stärker als der Tod. Und darum kann keine andere Macht, auch keine Ideologie, die Botschaft vom Kreuz Jesu mehr zum Schweigen bringen. Niemand kann das mehr. Diese Wahrheit, dass sein stellvertretendes Sterben am Kreuz für mich, für uns geschah, weil er dort die Strafe auf sich nahm, die wir von einem heiligen Gott verdient gehabt hätten für unser Leben, für unsere Gottlosigkeit, für unseren Glauben, für Unglauben, für unsere Sünden. Und nur er, das vollkommene Opferlamm Gottes, konnte diese Strafe tragen und hat sie stellvertretend für uns auf sich genommen, damit jeder, der an ihn glaubt, jetzt von Gott angenommen wird, Vergebung empfängt und sich des Heils sicher sein darf. Und deshalb schrieb der Apostel Paulus den Korinthern in 1. Korinther 2, Vers 2 diesen Satz: Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wir wissen nichts als den Gekreuzigten, und damit meint Paulus eben nicht, die Auferstehung ist weniger wichtig. Das sehen Sie schon daran, dass Paulus dann in Kapitel 15 ein ganzes langes Kapitel über die Auferstehung präsentiert. Sondern damit meint Paulus, der Gekreuzigte ist auferstanden. Und weil der Gekreuzigte auferstanden ist, kann niemand mehr ungültig machen, kann niemand mehr kleinreden, kann niemand mehr durchstreichen, was dort am Kreuz geschah. Für uns, für dich. Der Gekreuzigte, das ist der durch die Auferstehung endgültig und unwiderlegbar beglaubigte Sohn Gottes. Der einzige Retter, der einzige, der dir und mir das Tor zum Himmel aufschließen kann und der uns retten kann vor der ewigen Verdammnis. Das will Paulus hier sagen. Wir wissen nichts als den Gekreuzigten. Und damit will er auch deutlich machen, die Kreuzigung war kein Zwischenfall, der mit Ostern jetzt überwunden wäre und an den man eigentlich nicht mehr denken muss. Nein, sondern das Kreuz bleibt in untrennbarer Tateinheit mit der Auferstehung. Das Kreuz bleibt die Mitte des Evangeliums. Überlegen Sie, noch der Auferstandene hat die Nägelmale als Erkennungszeichen, als er dem Thomas begegnet. Und er sagt, sieh, ich habe mich für dich kreuzigen lassen. Und noch im Himmel, so sagt uns das letzte Buch des Neuen Testaments, die Offenbarung, noch im Himmel werden wir Jesus anbeten als den Herrn und als den König, und wir werden ihn auch anbeten als das Lamm Gottes, das für unsere Sünden starb. In Offenbarung 15, Vers 3 heißt es, und sie sangen das Lied des Lammes, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Das Lied des Lammes ist das Lied des allmächtigen Herrn, der zugleich der Auferstandene ist. Und jetzt wissen wir, was das heißt. Es ist vollbracht, was der Chor vorhin gesungen hat. Es ist vollbracht, das heißt eben, Jesus hat den endgültigen Sieg über die Sünde errungen. Und wer zu Jesus gehört, der kann eben nicht mehr geknechtet werden aus Furcht vor dem Tod ein ganzes Leben lang. Sein Opfer ist vollkommen, es ist gültig. Es bedarf keines weiteren Opfers mehr. Das, was Jesus gemacht hat, ist einmalig, einzigartig und es bleibt gültig in alle Ewigkeit. Und hier übrigens liegt auch der Felsengrund unserer Heilsgewissheit. Wie armselig sind alle unsere Versuche, unsere Heilsgewissheit irgendwie anders zu sichern. Die einzige Sicherheit finden wir hier am Fuße des Kreuzes. Dessen, der erwiesen ist als der Auferstandene. Das ist die erste Konsequenz. Die Auferstehung besiegelt Jesu Kreuz. Und dann eine zweite Konsequenz. Die Auferstehung besiegelt Jesu Gericht. Paulus, auf dem Areopag von Athen. Er erläutert dort das Evangelium vor der philosophischen Öffentlichkeit. Er stellt das Evangelium in den öffentlichen Raum des Diskurses. Und er belegt dort, warum Jesus der einzige Retter ist. Und sein Fazit in Apostelgeschichte 17, Vers 31, dort auf diesem philosophischen Forum in Athen lautet dann so, Apostelgeschichte 17, Vers 31, da sagt er über Jesus, Gott, der Vater, hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckte. Gottes endgültiges Gericht über jedes Menschenleben und über die gesamte Geschichte erfolgt durch einen Mann. Und den hat er dadurch öffentlich beglaubigt, dass er ihn auferweckte von den Toten. Und das heißt jetzt, es gibt keine Rettung jenseits des Gekreuzigten. Es gibt keine Rettung jenseits des Auferstandenen. Und kein Mensch kann sich vor Gottes Urteil wegducken, nicht einmal durch den Tod. Das haben wir Karfreitag gesehen, Hebräer 9, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann bist du weg. Nein, danach aber das Gericht. Die Auferstehung besiegelt Jesu Gericht. Die Krise kommt wirklich und Krise, das ist das griechische Wort für Gericht. Krisis. Und wissen Sie, wer das unterschlägt, der streut den Leuten Sand in die Augen. Der polnische Nobelpreisträger Czesław Miłosz hat das so zugespitzt. Er sagt, echtes Opium für das Volk. Und Sie wissen, dass Karl Marx gesagt hat, die Rede von der Ewigkeit, von der Auferstehung, damit würde man die Leute nur ablenken und besoffen machen. Das wäre quasi Opium. Und Czesław Miłosz stellt das vom Kopf auf die Füße und sagt, nein, echtes Opium für das Volk ist der Glaube an das Nichts nach dem Tod. Der große Trost, denken zu können, dass wir für unsere Betrügereien, für unsere Gier, Feigheit und Morde nicht gerichtet werden. Zitat Ende. Das ist Opium. Den Menschen vorzugaukeln, es gäbe kein Gericht, es gäbe keine Ewigkeit. Nein, nein, die Krise kommt. Und besiegelt wurde das, so sagt Paulus, wodurch? Durch Jesu Auferstehung. Und von jetzt an, seitdem das geschah, an jenem Ostermorgen, gibt es wirkliches Leben nur noch in Bindung an diesen Gekreuzigten. Und außerhalb von Jesus bleibt am Ende nur Tod, nur Verdammnis, nur ewige Verlorenheit. Er ist der einzige Retter, der uns freisprechen kann. Und besiegelt hat Gott der Vater das durch die Auferstehung am Ostermorgen. Besiegelt. Aber so sehr Gott das objektiv besiegelt hat, Gott nimmt dich so ernst, dass er dich nun auffordert, dein kleines Siegel ebenfalls darunter zu setzen, indem du das für dich persönlich gelten lässt. Im Johannesevangelium, wo über Jesus, den Retter, gesprochen wird, heißt es dann in Vers 33, wer es aber annimmt, wer es für sich persönlich glaubt, wer sein persönliches Leben an Jesus hängt, wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Das heißt, du bist eingeladen, dein kleines Siegel unter Gottes großes Siegel zu schreiben. Und so darfst du dich mit deinem kleinen Glauben einklinken in diese große Rettungsgeschichte. Dadurch, dass du dich beugst vor diesem Auferstandenen und sagst, ich gebe zu, dass ich dich brauche. Und ich bete dich an als meinen Herrn und König. Und ich glaube dir sowohl dein Urteil über mein Leben, dass ich ohne dich verloren wäre und keine Chance hätte, jemals gerettet zu werden. Aber ich glaube dir auch, was du als Heilmittel dagegen gesetzt hast, dein Kreuz, dass du meine Schuld getragen hast, stellvertretend als Sühnopfer, und dass du auferstanden bist und es besiegelt und beglaubigt hast und jetzt du meine Zuflucht sein wirst in Zeit und Ewigkeit. So dürfen sie zu Jesus kommen. Es kommt nicht auf die einzelnen Wörter an. Es kommt darauf an, dass sie mit ihrem Herzen vor ihm endlich kapitulieren und sich in ihre leeren Hände seine reiche Vergebung hineinschenken lassen. Und von da an ist dann deine Zukunft gesichert. Und das ist die dritte Konsequenz aus der Auferstehung. Sie besiegelt Jesu Kreuz, sie besiegelt Jesu Gericht und schließlich sie besiegelt Jesu Nähe. Sie besiegelt Jesu Nähe. Der Erste, der das erfuhr, war der Verbrecher vom Kreuz. Noch in diesen Stunden dazwischen, zwischen Kreuzigung und Auferstehung, wo er sagt, Herr, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hab keine Angst. Ich nehme dich mit. Ich bleib jetzt an deiner Seite. Und ich schleife dich mit ins Paradies. Die Nähe Jesu. Und das musste Maria Magdalena auch erstmal begreifen. Die neue Nähe dieses Herrn nach der Auferstehung, als sie ihm dann begegnet. Johannes 20. Und als deutlich wird, sie umklammert seine Füße. Sie hätte ihn am liebsten unter den alten Bedingungen festgehalten, wie das vor der Auferstehung war. Aber das wäre viel zu wenig gewesen. Und deswegen macht Jesus das der Maria klar in Johannes 20, 17. Maria, halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das wird bald geschehen. Und von dort an werde ich euch in einer Weise jederzeit nahe sein. An jedem Ort, in jeder Sekunde, die du jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Und schauen Sie, was Jesus dann kurze Zeit später im Missionsbefehl verspricht. Das wurde erst möglich durch die Auferstehung und die dann 40 Tage später erfolgende Himmelfahrt, dass der Herr gesagt hat, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist jetzt in Gottes für uns noch unsichtbarer Wirklichkeit. Deswegen hört er uns, deswegen beten wir hier. Das machen wir nicht als Ritual oder als religiöse Sprechübung, sondern weil wir wissen, dass er hört, dass er da ist. Die Auferstehung besiegelt seine Nähe. Und seitdem spricht der Auferstandene immer wieder in das Leben einzelner Menschen hinein. Und er will auch in dein Leben hineinsprechen. Er spricht in dein Leben nicht auf magisch-mystische Weise, dadurch, dass du irgendwelche Stimmen hören würdest oder Bilder vor Augen sehen würdest, sondern er spricht, darauf hat er sich festgelegt, durch sein Wort. Er spricht durch die Bibel, die er dir durch seine Zeugen, durch seine zuverlässigen Zeugen gegeben hat. Und er redet dadurch zu deinem Herzen. Und er fordert dich auf, ihm Antwort zu geben. Und so hat es ein 16-Jähriger erlebt, der in die letzten Gefechte des Zweiten Weltkrieges geriet. Und er schreibt, es war ein Irrsinn am Ende des Krieges. Wir sollten eine ganze Panzerbrigade der Amerikaner aufhalten. 2 Stunden später sah ich mich um. Viele Kameraden lagen getötet da. In der vergangenen Nacht hatte ich noch im selben Saal mit einigen von ihnen übernachtet. Zum ersten Mal, schreibt dieser 16-Jährige, der damals 16 war, in meinem Leben sah ich tote Menschen. Wie zerschlagen war meine junge Seele. Da schlug ich eine kleine Taschenbibel auf. Eine Schulfreundin hatte sie mir zum Abschied mitgegeben. Selbst darin gelesen hatte ich bisher noch nicht, denn meine Familie war dem Christentum völlig entfremdet. Nun aber las ich das Wort von Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es war die Stimme des auferstandenen Jesus, die da zu mir sprach. Noch nie hatte ich sie gehört. Jesus sprach mir unmittelbar zu Herzen. Und auf einmal spürte ich Mut, diesem ganzen Schrecklichen gegenüber. Und seitdem lebe ich mit seiner Stimme, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und das ist nur möglich, weil Jesus wirklich auferstanden ist. Die Auferstehung besiegelt Jesu Nähe zu seinen Leuten. Und darum, wenn du dich mit deinem Leben an den Auferstandenen hängst, dann nimmt er dich von Stund an mit. Und dann bist du schon jetzt keinen Tag mehr ohne ihn. Das ist keine fromme Illusion. Das ist kein religiöser Selbstbetrug, sondern das ist durch die Fakten besiegelt. Die Auferstehung besiegelt Jesu Kreuz, Jesu Gericht und Jesu Nähe. Und dadurch sind wir dieser Welt noch nicht enthoben. Dieser Welt, in der das Leben vom Tod bedroht bleibt. Nein, und manchmal spüren wir auch noch etwas von dem Schrecken, der damit verbunden ist. Jeder von uns kann da seine Geschichten erzählen. In der Welt habt ihr Angst, hat der Jesus gesagt. Aber trotzdem sind wir ihren Todesdrohungen nicht mehr ausgeliefert. Sei getrost, sagt er. Ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir zu ihm gehören, gibt uns das schon jetzt eine königliche Freiheit. Eine königliche Freiheit, dass wir uns vor all ihren Drohungen nicht mehr beugen müssen. Weil wir dem Herrn des Lebens gehören, der erwiesenermaßen stärker ist als der Tod. Die Osterberichte beweisen es. Die Osterberichte beweisen es. Und Jesus hat versprochen, uns in dieses ewige Leben mit hineinzuziehen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So gibt Jesus uns durch diese Texte wirklich Sicherheit. Wie es auch Carsten Bürgener erfahren durfte, der an einer Stelle seines wissenschaftlichen Buches ein ganz persönliches Bekenntnis einbaut. Und mit diesem persönlichen Bekenntnis von Bürgener möchte ich jetzt schließen. Da schreibt er: In meiner Jugendzeit wurde ich nicht nur von vielen Glaubenszweifeln gepackt, ich hatte auch unter starken Anfällen von Todesangst zu leiden. In meinem ganzen Leben habe ich nie so etwas Schlimmes erlebt wie diese Ängste. Eine Zeit lang war ich ihnen gegenüber hilflos. Aber dann entdeckte ich, dass ich sie gut bekämpfen konnte, wenn ich die letzten Kapitel der vier Evangelien mit den dort aufgezeichneten Ostergeschichten las. In dieser Zeit ist mir der Bericht vom ungläubigen Thomas die liebste und wichtigste Geschichte der Heiligen Schrift geworden. Immer wieder habe ich diese Geschichte gelesen. Johannes 20, kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Zwar berichtet Johannes nicht ausdrücklich, dass Thomas dem Befehl Folge geleistet hat, aber es ist sehr naheliegend, dass Thomas nun tun musste, wozu Jesus ihn aufforderte. Er musste seine Finger in die Wundmale Jesu hineinlegen. Ein unangenehmer und zugleich schöner Gedanke. Deutlicher, ja drastischer als alle anderen Ostergeschichten schildert dieser Bericht die Realität der Auferstehung des gekreuzigten Christus. Er zeigt, dass die gar nicht leichtgläubigen Apostel nur durch die Sprache der Tatsachen zu gläubigen Jüngern wurden. Und Bürgener fügt hinzu: Wenn ich diese Geschichte gelesen hatte, war ich getröstet, war meine Angst vor dem Tod wie weggeblasen. Dafür danke ich Gott und dem Evangelisten Johannes. Überhaupt mein Dank allen Evangelisten und allen Verfassern der biblischen Bücher gilt. Diesem Dank schließe ich mich gerne an. Und darum dürfen wir wissen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Amen. Lieber Jesus Christus, wir beten dich an als den König, als den Herrn über Leben und Tod, als den Allmächtigen, gekreuzigt für unsere Schuld und auferstanden in Macht und Herrlichkeit. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du uns einen Zugang zu diesem Wunder gibst, dass du uns mit guten, zuverlässigen, klaren Zeugnissen und Dokumenten ausrüstest. Und dass du uns damit diese solide Brücke gebaut hast, über die wir zu dir gehen dürfen. Danke, dass du lebst, dass du hörst, Herr. Und gib, dass noch viele, viele Menschen, die unter der Knute des Todes leben, gerettet werden. Und dich als den einzigen Retter und Herrn anrufen. Dir sei alle Ehre und Anbetung. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.